Vom Simon zum Petrus. Simon, der später Petrus genannt wird, der war ein ganz besonderer Typ, ein ganz besonderer Jünger. Der war Alpha-Tier, der war so ein Anführer, der war Visionär, der war extrovertiert. Aber der war auch manchmal richtig schwach und ist auch mal so richtig tief gescheitert. Vor allen Dingen dann, wenn sein Glaube mal so richtig herausgefordert wurde. Er war schnell im Reden. Manchmal war das gut, manchmal war das schlecht. Er hatte mehr im Schaufenster als im Laden, zumindest am Anfang. Kennt ihr dieses Sprichwort? Könnt ihr euch ja in etwa was drunter vorstellen. Er war mutig, er liebte das Risiko. Er war loyal, aber dann auch manchmal sehr illoyal, nämlich dann, wenn er angefochten wurde. Er war schnell zu begeistern, aber auch schnell desillusioniert. Er war ein Vorbild auf jeden Fall, aber manchmal auch in die andere Richtung, kantig, er hatte Profil, so ein richtiger Typ. Am Freitag war ich bei Golsens und Dorothea hatte so ein schönes Beispiel. Die hat gesagt, dass so ein Edelstein ja freigelegt werden muss. Ne? Also ein Edelstein findet man, das ist einfach nur so ein Klumpen Gestein. Und da drin verbirgt sich ein wirklicher Edelstein. Und der Petrus war so jemand, der musste freigelegt werden. Das war nicht so ganz deutlich, dass der wirklich ein Edelstein war. Und dann ist er auch erstrahlt im zweiten Abschnitt seines Lebens, könnte man sagen. Also ein Mann, der in kein richtiges Schema passt. Und der auch nur ganz wenige von uns so richtig repräsentiert. Also ich glaube, wenige von uns sind so wie Petrus. Ihr könnt euch ja mal melden, wenn ihr Mut habt. Aber wenn ihr so wie Petrus seid, dann habt ihr den Mut. Wer ist ein Petrus-Typ? Siehst du? Habe ich doch gesagt. Also ich hätte mich jetzt gemeldet. Aber trotzdem er so ein besonderer Typ ist, ist er auch ein Vorbild für uns alle. Also man könnte sich ja jetzt leicht rausreden und sagen, naja, wenn der Petrus so speziell ist, dann gilt das ja, alles, was der erlebt hat und alles, was dem gesagt hat, das gilt es ja nicht mir. Aber so ist es nicht. Also ich will euch vorwarnen, die Petrus-Geschichten sind definitiv für uns alle. Nämlich dafür da, dass wir etwas lernen, dass wir ermutigt werden, aber auch etwas lernen, mit dem Jesus uns konfrontieren möchte, um in der Jüngerschaft zu wachsen. Also versucht gar nicht erst, euch da irgendwie rauszulavieren und zu denken, das gilt dem Petrus, mir gilt das nicht. Ich hatte in meiner ersten Gemeindestelle als Pastor oder Prediger, hieß es damals, das war in Berlin, Prenzlauer Berg, 1,5 Jahre war ich da, am Kuhdamm des Ostens in einer Schönhauser Allee, eine Gemeinde. Und da war ein Gemeindemitglied, der war sogar Mitglied in der, da hieß es Vorstand, also in der Gemeindeleitung, der immer dann, und das war richtig auffällig, am Anfang habe ich es nicht so durchblickt, aber der immer dann nach der Predigt auf mich zukam, oft auch direkt nach der Predigt, was man eigentlich nicht machen sollte, aber der dann auf mich zukam und richtig Kritik geäußert hat an der Predigt. Und ich habe nachher verstanden, warum er das gemacht hat. Er wollte das, was da gesagt wird, was ihn sehr angegangen ist, wollte er abwehren, wollte das irgendwie wegwischen. Und das sollte uns bei den Predigten vom Simon zum Petrus nicht passieren. Also es gilt auch dir, mein Sohn Brutus, auch du, jeder von uns ist angesprochen und sollte sich auch so fühlen, nämlich angesprochen. Aber weil Petrus so speziell war, ist es natürlich meine Aufgabe, auch immer wieder zu gucken, bei jeder Geschichte gut auseinanderzuhalten, was ist hier allgemein gut für jeden und was ist spezielles Gut für so Leute, wie eben Petrus es war. Also, ich weiß nicht, ob ihr aus der Chemie das kennt oder ob es hier Weinliebhaber gibt. Da gibt es dieses Dekantieren. Da wird alles, was man nicht braucht, wird absetzen gelassen. Ne? Also, dass sich so dieser Sud oder dieser Schlamm absetzt. Und dann gießt man ganz vorsichtig das, was eben gut ist und was wichtig ist und nötig ist, das gießt man dann in ein Glas oder in ein Reagenzglas und verarbeitet es weiter. Und das ist meine Aufgabe. Ich möchte es so ein bisschen dekantieren, dass das, was uns allen gilt, klar und deutlich wird. Übrigens, die heutige Geschichte, da können wir uns überhaupt gar nicht irgendwie rausreden, weil die gilt definitiv uns allen. Also da ist auch nicht irgendwie was Spezielles mit dem Petrus passiert. Von daher, da ist völlig klar, ist für uns alle. Genug der Vorrede, kommen wir zur ersten Geschichte. Und das ist die Berufung des Petrus, wo er vom Fischer zum Menschenfischer gemacht wurde, beziehungsweise von Jesus auf diesen Weg gesetzt wurde. Ihr müsst wissen, zu der Zeit, als das passierte, war eine ganz große Erwartung im Volk, so eine Aufbruchserwartung oder man könnte es besser nennen, eine Messias-Erwartung. Das Volk Israel sehnte sich danach und hatte auch so den Eindruck, jetzt muss es bald mal passieren, dass endlich der versprochene, der verheißene Messias kommt und sein Volk von den Römern befreit. Und Jesus war ja dieser Messias. Und deswegen muss man das, was wir jetzt gleich durchnehmen, diese Geschichte, muss man in diesem Kontext sehen. Im Matthäus-Evangelium war, diese Geschichte steht, also dass der Petrus vom Fischer zum Menschenfischer gemacht wird, diese Geschichte steht in drei Evangelien, in Matthäus, in Markus und in Lukas, also eine sehr, sehr wichtige Geschichte, ist meistens so, wenn es bei allen drei Evangelien vorkommt. Im Johannes-Evangelium ist ein bisschen anders beschrieben. Und da war in allen drei Evangelien, aber im Lukas-Evangelium ganz besonders deutlich, hier kommt einer, der den Anspruch hat, ich bin der Messias. Jesus hat von sich und auch so, wie er agiert ist, auch vor unserer Geschichte agiert ist, hat den Anspruch erhoben, ich bin der verheißene Messias. Deswegen auch mein erster Punkt, es geht nur um Jesus. Es geht um Jesus. Es geht allgemein um Jesus, der Messias ist, aber es geht auch persönlich um Jesus, der dein Messias sein will. Ich kann ja etwas glauben und ich kann etwas glauben. Also ich kann glauben, dass es etwas gibt. Zum Beispiel kann ich auch an den Teufel glauben. Nicht an den Teufel, sondern ich kann glauben, dass es den Teufel gibt. Aber an etwas zu glauben, ist dann ein Schritt weiter. Also ich kann allgemein etwas glauben, aber ich kann auch persönlich etwas glauben. Zu meiner persönlichen Sache kann ich das machen. Also ein allgemeines Fürwahrhalten wird gegenübergesetzt einer vertrauensvollen Beziehung. Und darum geht es heute Morgen, dass wir uns um Jesus drehen, dass wir eine vertrauensvolle Beziehung zu ihm haben, weil es geht nur um Jesus. Im Matthäusevangelium und im Markusevangelium wird einfach nur beschrieben, wie Jesus auf die beiden oder die vier Jünger, wir haben es vorhin schon gehört, zugeht. Andreas und Petrus, also Simon hieß er da noch, und dann noch Jakobus und Johannes, und ihnen einfach nur zusagt: Ich will, dass ihr mir nachfolgt und ich will, dass ihr Menschenfischer seid. Im Lukas-Evangelium ist da aber noch eine Geschichte vorangestellt, und die geht genau darum, dass eben hier gefischt wird. Gucken wir uns gleich ein bisschen genauer an. Warum um alles in der Welt hat Lukas den Text von dem Fischfang denn vorne rangestellt? Warum hat er den davor gesetzt? Und ich glaube, das ist genau deshalb, damit es bei Petrus und den anderen Jüngern nicht allgemein bleibt, sondern persönlich wird. Damit klar ist, dass Petrus und die anderen es mit dem Messias Jesus Christus zu tun hatten. Dass sie sehen, dass er auch in ihrem Umfeld, in ihrer Welt, in ihrem weltlichen Bereich, dass er auch dort regiert und auch dort Messias sein möchte. Also diese Geschichte verdeutlicht, wem folgen denn die Jünger? Wem folgt denn Jesus überhaupt? Wem sollen wir denn überhaupt, Quatsch, nicht Jesus, sondern Petrus, wem folgt er überhaupt? Und wem sollen wir folgen? Jesus Christus ist der, dem wir folgen, der Sohn des lebendigen Gottes, der Messias. Und es geht nur um dich, Jesus. Jesus weist also die noch nicht Jünger auf sich selbst hin. Er ist der Mittelpunkt. Schauen wir uns das mal ein bisschen genauer an in dem Text. Eines Tages stand Jesus am See Genezareth und eine große Menschenmenge drängte sich um ihn. Hätte ich auch gelb machen müssen. Ihn, also es geht um Jesus. Alle wollten Gottes Botschaft von ihm hören. Das ist noch allgemein. Da waren ganz viele, die ihn hören wollten und die sich um ihn drängten. Und er hatte vollmächtigte Predigten anzubieten. Er hatte ungeheure Ausstrahlung. Da sah er am Ufer zwei leere Boote liegen. Die Fischer hatten sie verlassen und waren gerade dabei, ihre Netze zu reinigen. Jesus stieg in das Boot, das Simon gehörte, und bat ihn, ein Stück vom Ufer abzustoßen. Dann setzte Jesus sich und lehrte vom Boot aus die Menschen. Jesus stieg in das Boot, oder er wollte von Petrus das Boot von ihm bekommen. Also er lässt es jetzt auf einmal persönlich werden. Er möchte in Simons Boot. Er möchte in Petrus Boot. Ich will zu dir. Ich will in dein Leben rein. Vers 4. Anschließend sagte er zu Simon, Jesus sagte zu Simon: Fahrt jetzt wieder hinaus auf den See und werft eure Netze aus. Also er redet jetzt hier zu Simon ganz persönlich. Nicht zu Andreas, nicht zu Jakobus, nicht zu Johannes, sondern Jesus redet zu dir persönlich. Herr, erwiderte Simon, wir haben die ganze Nacht hart gearbeitet und nichts gefangen, aber weil du es sagst, will ich es tun. Petrus hat was verstanden. Er hat verstanden, dass jetzt der Messias zu ihm persönlich wird. Und deswegen sagt er, weil du es sagst, du, der Messias, mein, hoffentlich bald mein Messias, weil du es sagst, deswegen werde ich es tun. Ich spüre, du bist nicht irgendwer, sondern du bist der Messias und du meinst mich ganz persönlich. Sie warfen ihre Netze aus und fingen so viele Fische, dass die Netze zu reißen begannen. Deshalb winkten sie den Fischern im anderen Boot, ihnen zu helfen. Sie kamen und bald waren beide Boote bis zum Rand beladen, sodass sie beinahe sanken. Hier tut der Messias ein Wunder, und zwar ein sehr persönliches Wunder. Das war ein Wunder, besonders und ganz direkt für diese vier Fischer. Erstmal vor allen Dingen für Simon Petrus und für seinen Bruder, der mit im Boot saß, für Andreas. Und dann kamen die anderen eben noch dazu. Er erweist sich auch durch Wunder, auch durch Zeichen, auch durch Zeichen seiner Macht und Herrlichkeit, erweist er sich in deinem Leben als der Messias. Vers 8. Batterie alle. Drück mal weiter. Als Simon Petrus das sah, warf er sich vor Jesus nieder und rief: Herr, geh weg von mir, ich bin ein sündiger Mensch. Hier kommt bei Petrus sowas, vielleicht kann man das Ehrfurcht nennen, kommt bei Petrus ins Spiel. Er merkt, er ist ein Sünder. Er bekennt sich als ein sündiger Mensch. Jesus ist Gott, das spürt Petrus hier. Jesus ist Gott und ich bin nur ein Mensch. Das ist ein heiliger Moment des Erkennens. Ein heiliger Moment, Jesus meint mich persönlich. Also eine heilige Erkenntnis. Er und alle anderen Fischer waren erschrocken und erstaunt über diesen Fang. Diese Ehrfurcht ging über auch auf die anderen Jünger, auf den Jakobus, auf den Johannes und auf den Andreas. Und auch Jakobus und Johannes, die Söhne vom Zebedäus und Andreas, der wird hier nicht nochmal extra genannt, die mit Simon zusammenarbeiteten. Also sie wurden angesteckt mit dieser Ehrfurcht vor Gott, vor Jesus. Sie waren erschrocken, sie waren, man könnte es vielleicht neudeutsch sagen, sie waren geflasht. Sie waren geflasht davon, dass da jemand ist, der so richtig heftig heilig ist. Zu gut für sie selbst, zu heilig. Und dann Vers 10b, aber Jesus sagte zu Simon, wieder Jesus sagte ganz speziell zu Simon, nicht zu allen Vieren, sondern zu Simon, er ist persönlich, er stellt es ganz persönlich zu: Fürchte dich nicht, du wirst von nun an keine Fische mehr fangen, sondern Menschen für mich gewinnen. Sie brachten die Boote an Land, ließen alles zurück und gingen mit Jesus. Also es ist total wichtig für heute Morgen, nur so hat diese Predigt einen Sinn, wenn du sie für dich ganz persönlich hörst. Jesus will in deinem Leben, möchte er der Messias sein. Jesus will zu dir in dein Lebensboot. Er will, dass du ihn erkennst, dass dir ein heiliger Schreck durch die Glieder fährt, weil du es mit Jesus, weil du es mit dem Messias, weil du es mit dem Sohn Gottes, der selber Gott ist, zu tun bekommst. Dieser Jesus, der würdig ist, alles, aber auch alles von dir zu verlangen. Denn er ist Jesus und du bist ein Mensch, du bist du. Er möchte, dass du sagst: Jesus, ich erkenne dich an in meinem ganz persönlichen Leben als der, der du bist, der Messias, Jesus Christus, Sohn des lebendigen Gottes. Du sollst Herr meines Lebens sein. Darum geht es heute Morgen. Und dieser Jesus lädt dich und Petrus nun dringlich ein, ihm nachzufolgen. Er sagt in Matthäus 4, Vers 19, und er sprach zu ihnen: Kommt und folgt mir nach, ich will euch zu Menschenfischern machen. Mein zweiter Predigtpunkt: Jesus nachfolgen. Nachfolge bedeutet, so wie es Petrus hier gemacht hat, ich lasse alles zurück. Ich gebe mich dir ganz hin. Ich folge dir radikal nach. Und diese radikale Nachfolge galt nicht nur für die ersten Jünger, nein, sie ist für jeden von uns, für jeden, der mit Ernst Christ sein will, der von Jesus angesprochen wird, ihm nachzufolgen, ist diese Nachfolge aktuell. Wir sollen unser bisheriges Leben verlassen. Sie brachten die Boote an Land, ließen alles zurück und gingen mit Jesus. Und wir sollen erleben, wie Jesus uns, wenn wir das tun, einen ganz vielversprechenden Segen bereithält. Hier ist ja dieses Wunder passiert, dass ganz viele Fische gefangen wurden. Also ein unglaublicher Segen für einen Fischer. Und genau so ein Segen natürlich für uns normale Menschen, die wir nicht Fischer sind, hält Jesus für uns bereit. Einen multiplen Segen, Fülle, Frucht, all das hält Jesus für uns bereit. Und deswegen die Frage: Wer ist Jesus für dich? Folgst du ihm radikal nach oder nur so ein bisschen? Ist er allumfassend dein Herr? Gehörst du ihm voll und ganz, mit Haut und Haar? Das ist der Anspruch, den Jesus an seine Nachfolger hat. Folge du mir nach. Verlasse dein bisheriges Leben, in dem du dich um dich selbst gedreht hast. Klammer auf, viele Christen drehen sich immer noch um sich selbst. Und dann gilt es auch ihnen. Verlasse dieses Christsein, wo du dich um dich selbst drehst, und dreh dich ab jetzt nur noch um mich, nur noch um Jesus. Werde mein Jünger, werde ganz radikal mein Jünger. Und radikal kommt von Wurzel, Radieschen, Wurzel, fest verwurzelt, das volle Programm. Nicht billige Gnade, sondern teure Gnade, heilige Gnade. Es kostet dich alles, wenn du Jesus nachfolgst, aber du bekommst auch alles. Ich werde gleich vor dem Abendmahl, wir feiern heute auch Abendmahl, habt ihr ja schon gesehen, will ich jeden von uns, also dich ganz persönlich einladen, dass du nochmal oder vielleicht auch erstmalig zu Jesus sagst: Ja, ich möchte dir folgen mit Haut und Haar. Ich möchte dein Jünger sein. Ich komme zum letzten Punkt, zu dem Punkt, der ja auch das Thema quasi vorgegeben hat. Ich will dich zu einem Menschenfischer machen. In Lukas 5 heißt es, so ausgedrückt wird es: Jesus sagte zu Simon, du brauchst dich nicht zu fürchten, und jetzt kommt's, von jetzt an wirst du ein Menschenfischer sein. Und im Matthäus-Evangelium, genauso auch im Markus-Evangelium steht. Und er sprach zu ihnen, kommt, folgt mir nach, ich will euch zu einem Menschenfischer oder ich will euch Mehrzahl zu Menschenfischern machen. Also es geht darum, dass wir zu Menschenfischern werden. Nur ist dieser Begriff Menschenfischer sicherlich nur wirklich gut zu gebrauchen, wenn man Fischer ist. Also für uns, ist jemand Fischer hier? Ich glaube eher nicht. Für uns eher nicht so gut zu gebrauchen. Für uns könnte man sicherlich einen anderen Begriff besser gebrauchen, nämlich den Begriff Jüngermacher. Menschenfischer ist nichts anderes als Jüngermacher zu sein. Also wir sollen Jüngermacher werden. Die Krone der Jüngerschaft ist Jüngermacher zu werden. Und das bedeutet, diese Krone aufzusetzen, dass man nicht, also die Steigerung von in der Jüngerschaft ist nicht, dass man besonders viele Erkenntnisse hat, vielleicht auch besonders großartige theologische Erkenntnisse. Es ist nicht die Krone der Jüngerschaft, dass man hier vorne steht und predigt, überhaupt nicht. Es ist nicht die Krone der Jüngerschaft, Theologie zu studieren und Theologe zu werden, nein. Sondern die Krone der Jüngerschaft ist, andere zu Jüngern Jesu zu machen, Jüngermacher zu sein, Jüngermacher zu werden. Also das in die Tat umzusetzen. Übrigens hier nur mal so Klammer auf, Klammer zu. Das ist ganz interessant. Beim Petrus ist das hier der Erstkontakt eigentlich so richtig mit Jesus. Ne? Also vorher hat er ihn auch schon gesehen und gekannt. Aber hier ist so der Erstkontakt und das erste Wort, was er so richtig an ihn richtet, ist, ich will dich zum Menschenfischer machen. Und dann gehen wir mal so ganz nach hinten, wo Jesus seine letzten Worte sagt, da sagt er es auch nochmal. Dann mit anderen Vokabeln, da sagt er nämlich, mache zu Jüngern alle Völker, werdet zu Jüngermachern, Klammer zu. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich habe beim Vorbereiten gedacht, boah, Jesus, was für ein Anspruch. Und das haust du direkt, gleich am Anfang raus. Du willst, dass ich ein Menschenfischer bin. Du willst, dass ich ein Jüngermacher bin. Ist das nicht ein bisschen flott, ein bisschen schnell? Werde ich das überhaupt jemals sein? Und dann kommt natürlich sowas hoch wie beim Petrus auch, geh weg von mir. Ich bin ein sündiger Mensch, das schaffe ich nicht, das geht nicht. Das ist eine Nummer zu fett, das ist zu groß. Aber wisst ihr, was so tröstlich ist? Jesus sagt nicht, jetzt und sofort bist du Menschenfischer, sondern er sagt, ich zeige es euch nochmal, ich will euch zu Menschenfischern machen. Ihr müsst es nicht von Anfang an sein, sondern ich will euch dazu machen. Ich will euch trainieren, dass ihr Menschenfischer werdet. Jetzt direkt, in diesem Moment, wo das hier passiert ist, sollt ihr mir nachfolgen, ganz klar. Und ihr sollt auch das radikal tun. Aber zum Menschenfischer, da habt ihr gut Zeit, da könnt ihr euch richtig ausprobieren, da könnt ihr trainieren. 3 Jahre hatten die Jünger Zeit und dann haben sie das nochmal gesagt bekommen, ich will euch zu Menschenfischer machen, nämlich in dieser anderen Form, mache zu Jüngern alle Völker. Und selbst da haben sie es ja noch nicht wirklich gemacht, sondern erst nochmal danach, dann eben erst zu Pfingsten, da ging es richtig los. Also von 0 auf 100, von alles zurücklassen, nämlich Jesus nachzufolgen, 0 auf 100, irgendwann eben auch mal Jüngermacher zu sein. Also es ist ein klares Ausbildungsziel, aber eben erst nach der Ausbildung. Es ist eine Jüngerschaftsschule, ein Jüngerschaftstraining mit einem Ziel, eben Jüngermacher zu werden. Und das ist, jetzt muss ich euch enttäuschen, falls ihr euch da versucht, irgendwie rauszulavieren, das ist tatsächlich für jeden von uns gedacht. Wir alle sollen Jüngermacher werden. Wir alle sollen Menschenfischer sein. Aber tröstlich, wir müssen es nicht jetzt hier sofort, sondern wir können es lernen. Wir können uns von Jesus ausbilden lassen. Mal gucken, ob ich noch Zeit habe. Bin ich schon drüber, oder? Jetzt hätte ich euch jetzt noch eine... Nee, die gibt's nicht, gibt's ein andermal. Ich muss dazu sagen, ich als Pastor, bei euch muss ich mich dafür nicht entschuldigen, aber bei allen Gemeinden, die ich vorher hatte, muss ich mich entschuldigen, habe mich auch entschuldigt bei meiner Gemeinde in Rechtenbach, dass ich das lange überhaupt völlig ausgeblendet habe. Dass ich einfach für mich selbst das ausgeblendet habe. Gut, als Pastor bist du ja irgendwie auch Jüngermacher, ne, und hast eine Gemeinde und dann kommt da vielleicht auch mal jemand zum Glauben und dann, ja, wenn es gut läuft, wird der dann vielleicht auch noch mal irgendwann jemand anders zum Glauben bringen. Aber ich habe nicht meiner Gemeinde wirklich so ein Trainingsprogramm angeboten. Wie kann man denn zum Menschenfischer werden? Und ich will mich hier festlegen und sagen, ich will gerne das nicht wieder falsch machen. Ich will gerne euch tatsächlich so ein Trainingsprogramm anbieten, wenn ihr das wollt, wenn ihr das umsetzen wollt, was ja uns allen gilt, nämlich zum Jüngermacher zu werden. Ich will euch die Möglichkeit ermöglichen, doppelt gemoppelt, dass ihr alle zu Jüngermachern werdet. Ihr müsst das natürlich erstmal wollen, aber dann euch auch da reinbegeben, euch trainieren lassen. Wir hatten es ja letzte Woche mit Lennart Kahl, und der sehr gut Fußball spielen kann. Aber das ist auch nicht, das konnte er auch nicht von Anfang an. Also selbst dieses kleine Video, wo er da als Kind schon so einen Volleyschuss ins Dreiangel gesetzt hat, auch das hat er als Kind schon trainiert. Sicherlich, da war auch ganz viel Talent, aber der musste trainieren. Und um bei Bayern jedes Mal zu spielen, da musst du definitiv trainieren. Also es ist noch kein Meister vom Himmel gefallen. Ich schließe mit dem letzten Satz aus dem Matthäusevangelium 4, Vers 20. Sofort ließen sie ihre Netze liegen und folgten ihm nach. Das war die Reaktion von Petrus und von den anderen drei. Wie ist deine Reaktion? Wir feiern jetzt gleich Abendmahl. Und wenn du willst, kannst du gleich beim Empfangen von Brot und Wein, kannst du dazu Ja sagen. Kannst du das umsetzen? Kannst du, indem du Jesus vor Augen hast, der sich für dich ans Kreuz nageln ließ und der ja durch Brot und Wein dort symbolisiert wird, kannst du ihm sagen, ich möchte dir nachfolgen und ich möchte mich zum Menschenfischer machen lassen. Von dir und von uns allen.